Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Und dazu begrüßt sie Claudia Hennen. Mit dem Nachbau des Berliner Holocaust-Mahnmals hat die Künstlergruppe Zentrum für politische Schönheit für Aufsehen gesorgt und ist dabei ins Visier der Ermittler geraten. Inzwischen konzentriert sich die Aufmerksamkeit aber auf die thüringische Justiz, ein Politikum. Unser Thema bei Deutschland heute. Außerdem berichten wir über Reaktionen auf das Busunglück auf Madeira und das weitere Vorgehen. Und wir statten Norddeutschlands größter Sondermülldeponie einen Besuch ab im Rahmen der Deutschlandfunkserie über Giftmüll. Was ein netter Abendausflug werden sollte, endete in einer Katastrophe. Gestern Abend ist ein Reisebus mit Feriengästen auf der portugiesischen Insel Madeira von der Straße abgekommen und in die Tiefe gestürzt. 29 Menschen starben, nach Angaben der Behörden auf Madeira allesamt Deutsche. Die Bundesregierung äußerte sich bestürzt, will die Zahl der Opfer aber noch nicht bestätigen. Um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen, fliegt Bundesaußenminister Heiko Maas noch heute nach Madeira. Matthias von Lieben mit weiteren Einzelheiten aus Berlin.
Die portugiesische Regierung hat nach dem schweren Busunglück auf der Urlaubsinsel Madeira mit bisher laut portugiesischen Behörden 29 Toten eine dreitägige Staatstrauer bis Samstag angeordnet. Am Vormittag äußerte sich in Berlin nun auch Kanzleramtsminister Helge Braun.
Unsere Anteilnahme gilt den Familien und Angehörigen derer, die bei diesem Busunglück ums Leben gekommen sind. Und unsere Sorge richtet sich jetzt auch auf die, die bei diesem schrecklichen Ereignis verletzt worden sind.
Noch könne die Bundesregierung keine Angaben über die genaue Zahl der bei dem Busunglück ums Leben gekommenen Deutschen machen. Sollten gesicherte Informationen vorliegen, so Braun weiter, werde man sich zunächst aber an die Angehörigen wenden.
Die Bundesregierung unternimmt nun alles, um dafür zu sorgen, dass schnell Gewissheit für die Angehörigen herrscht.
Dazu gehören auch die bereits eingeleiteten Maßnahmen. Der deutsche Botschafter und mehrere Konsularbeamte seien bereits auf der Insel eingetroffen, um eine Betreuung vor Ort zu gewährleisten. Ein weiterer Beamter kümmert sich um die Identifizierung der Opfer. Helge Braun kündigte zudem an, dass Außenminister Heiko Maas noch heute, begleitet von medizinischem Personal aus Deutschland, nach Madeira fliegen werde, um mit Betroffenen zu sprechen und den portugiesischen Behörden und Rettungskräften Dank für ihre Hilfe auszusprechen. Angehörige können sich in der Zwischenzeit über eine Telefonnummer direkt an das Auswärtige Amt wenden. Außerdem führe die Bundesregierung mit den portugiesischen Behörden intensive Gespräche darüber, ob ein Transport von Verletzten nach Deutschland möglich ist, solange das medizinisch vertretbar sei. Zu diesem Zweck sei laut Kanzleramtsminister Braun der Sanitäts-Airbus der Luftwaffe MedEvac in Bereitschaft gestellt worden. Ob er zum Einsatz kommt, werde sich noch heute entscheiden.
Informationen zum Busunglück auf Madeira. Sie hörten es bereits im Beitrag. Das Auswärtige Amt hat einen Krisenstab eingerichtet und Angehörige können sich über eine eigens eingerichtete Hotline informieren. Die Nummer lautet 030 5000 3000.
We'll be right back.
Thüringen hat in den vergangenen Wochen deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt, weil gegen den Gründer der Künstlergruppe Zentrum für politische Schönheit ermittelt wurde. Zum Hintergrund. Die Künstler hatten vor 1,5 Jahren das Berliner Holocaust-Mahnmal nachgebildet und in Nachbarschaft zum Wohnhaus des AfD-Politikers Björn Höcke aufgestellt. Höcke wiederum hatte das Berliner Mahnmal zuvor als Denkmal der Schande bezeichnet. Die Aktion der Künstler sorgte für viel Aufsehen und sie zog Ermittlungen nach sich wegen Gründung einer kriminellen Vereinigung. Die Ermittlungen wurden Anfang dieser Woche zwar eingestellt, doch der Protest und die Kritik am Vorgehen der thüringischen Justiz reißen nicht ab. Unser Landeskorrespondent Henry Bernhard mit Einzelheiten.
Die Stelen aus grauem Sperrholz waren das eine. Neben dem Imitat des Holocaust-Mahnmals behauptete das Zentrum für politische Schönheit damals in einem Video:
Hier wohnt er, der Shootingstar des Rechtsextremismus, im Braunen Haus. Deshalb haben wir den zivilgesellschaftlichen Verfassungsschutz Thüringen gegründet. Weil das Bundesamt für Verfassungsschutz Björn Höcke nicht beobachtet, läuft hier seit der Dresdner Rede eine der aufwendigsten Langzeitbeobachtungen des Rechtsradikalismus in Deutschland.
Außerdem forderten sie Höcke auf, vor den Stelen niederzuknien und sich für seine Dresdner Rede, in der er das Holocaust-Gedenken verächtlich gemacht hatte, zu entschuldigen. Es gab viel Zustimmung zu den Stelen, aber auch viel Ablehnung der angeblichen Überwachungsaktionen. Björn Höcke äußerte sich wenige Tage später vor seinen Parteifreunden:
Liebe Freunde, wer so etwas tut, der ist kein Künstler. Wer so etwas tut, ist noch nicht mal ein Krimineller. Wer so etwas tut, ist in meinen Augen ein Terrorist. Und deswegen ist diese Künstlergruppe auch keine Künstlergruppe. Sie ist eine kriminelle Vereinigung, ja, sie ist eine terroristische Vereinigung.
Kurz darauf verkündete das Zentrum für politische Schönheit, dass die Überwachungsgeschichte reine Erfindung war, dass alle gezeigten Fotos aus offen zugänglichen Quellen stammten. Dennoch hagelte es Anzeigen und Ermittlungsverfahren. Es ging um Nötigung, um mögliche Verletzung der Privatsphäre etc. Alle Verfahren wurden später entweder eingestellt oder von den Künstlern gewonnen. Bis auf eines, von dem sie nichts wussten. Ein Staatsanwalt in Gera, zuständig für den Staatsschutz für politische Verfahren, eröffnete ein Ermittlungsverfahren wegen möglichen Verstoßes gegen § 129 Strafgesetzbuch, Bildung einer kriminellen Vereinigung. Das aber kam erst vor 2 Wochen ans Licht als zufälliges Ergebnis einer Routineabfrage der linken Landtagsfraktion bei der Staatsanwaltschaft. Der Aufschrei ging durch ganz Deutschland. Eine Künstlergruppe wird als kriminelle Vereinigung verfolgt mit weitreichenden Ermittlungsbefugnissen. Ein Skandal. Der Justizminister Dieter Lauinger von den Grünen geriet unter Druck. Er gab an, vor den Presseveröffentlichungen nichts vom Ermittlungsverfahren gewusst zu haben und verteidigte zunächst ungeschickt formuliert gerade die Ermittlungen. Nun rudert er zurück.
Ich habe nicht gesagt, die Staatsanwaltschaft hat richtig gehandelt. Das ist immer so eine Verkürzung der Darstellung. Ich habe gesagt, die Einleitung eines Verfahrens ist dann rechtsstaatlich notwendig, wenn die Staatsanwaltschaft Verdachtsmomente einer Straftat hat.
Außerdem räumt er ein:
Es gibt 2 Kritikpunkte, die ich nachvollziehen kann. Das ist zum einen die Dauer des Verfahrens. Wenn ich so ein Verfahren einleite, muss ich eigentlich es auch zum Abschluss bringen. Beziehungsweise, wenn sich keinerlei Anhaltspunkte ergeben, es dann auch einstellen. Und was ich auch sage, ich kann auch verstehen, dass man kritisiert, ein Verfahren nach 129 einzuleiten. Das ist sicherlich was juristisch hochstreitig ist.
Lauingers Problem: Er hat sich verpflichtet, keine Einzelanweisungen an Staatsanwälte zu geben, um die Unabhängigkeit der Justiz zu stärken. Und so haben sich vergangene Woche der unter Beschuss stehende Staatsanwalt Martin Schechner, sein Vorgesetzter Oberstaatsanwalt, der Thüringer Generalstaatsanwalt und der Justizminister zusammengesetzt zu einem kollegialen Rechtsgespräch.
Nach übereinstimmender Einschätzung des Leiters der Staatsanwaltschaft Gera und des Generals waren die Voraussetzungen für die Einstellung des Verfahrens gegeben.
Das heißt, Sie haben keine Weisung gegeben, sondern nur böse geguckt?
Nein, ich habe weder eine Weisung gegeben noch böse geguckt. Ich habe mir von denen erzählen lassen, wie ihre Einschätzung ist. Und es wurde völlig nüchtern auf die Sache geschaut und rechtlich war die nach Übereinstimmung von 10 Juristen, die da am Tisch saßen, so zu bewerten, dass dieses Verfahren einzustellen ist.
Die schnelle Einstellung wiederum weckt den Argwohn von CDU und AfD. Sie vermuten politischen Druck. Eingestellt wurde das Verfahren nun allerdings nach 16 Monaten, in denen der Staatsanwalt keinerlei Ermittlungen unternommen hat. Für Stefan Pelzer vom Zentrum für politische Schönheit eine skandalöse Einsicht. Er will wissen, was und wann der Justizminister von dem Verfahren wusste.
Wir erwarten auf jeden Fall lückenlose Aufklärung, wie es dazu kommen konnte. Wir erwarten auch Aufklärung, wie jemand wie Martin Tschechner, der Staatsanwalt, der einen rechten Hintergrund hat, überhaupt in das Amt eines Anklägers kommen konnte, der dann auch noch für die Verfolgung von politisch motivierter Kriminalität zuständig ist.
Auch für Steffen Dittes von der linken Landtagsfraktion ist die Geschichte noch nicht zu Ende.
Und da geht es natürlich auch immer um das Ziel, Wiederholungen in der Zukunft auszuschließen. Und das sind so Fragen, warum wird so ein Verfahren überhaupt eröffnet, dann nicht weiter ermittelt und dann 16 Monate offen gehalten? Welches Ziel wurde dabei vielleicht verfolgt? Einfach genau, um diese Ermittlungsbefugnisse noch immer zur Hand haben zu können. Und dann natürlich die Frage, ob Ermittlungsverfahren durch die Staatsanwaltschaft auch auf politischen Zuruf in die Gänge gesetzt worden ist.
Die parlamentarischen Anfragen an den Justizminister laufen.
Die thüringische Justiz in der Kritik. Henry Bernhard zu den Ermittlungen gegen die Künstlergruppe Zentrum für politische Schönheit. Überall in Deutschland schlummern Orte, an denen Giftstoffe bis heute Böden, Grundwasser und Luft belasten und die Lebensqualität für Anwohner gefährden. Für eine 15-teilige Reihe hat sich ein Reporterteam des Deutschlandradio zwischen Nordsee und Schwäbischer Alb auf die Spuren des Giftmülls begeben. Unsere Landeskorrespondentin Silke Hasselmann war auf Norddeutschlands größter Sondermülldeponie, Ihlenberg, im Nordwesten Mecklenburgs. Dort lagern unter anderem asbesthaltige Dämmmaterialien, dieselölverseuchte Böden, schwermetallhaltige Industrieaschen. Ihlenberg ist zugleich eine der größten Deponien Europas und immer wieder wirbelt die Deponie jede Menge Staub auf.
Unterwegs in Nordwestmecklenburg auf Norddeutschlands größter Deponie für gefährliche Abfälle. Auf ihrer Fläche fänden 252 bundesligataugliche Fußballfelder Platz. Ein großer Teil der oberirdischen Halde hat die genehmigte Maximalhöhe von 118 Metern über dem Erdboden so gut wie erreicht. Wer sich also dort bewegen will, tut das motorisiert und dennoch langsam. Die 6,5 Kilometer lange Ringstraße ist gesäumt von Tempo-30-Schildern. Es gehe um Staubvermeidung, erklärt Deponiechefin Beate Ibis.
Wir sehen sie auch, das langsame Fahren hat auch was mit Staubvermeidung zu tun.
Der Deponiestaub hatte sich als größtes Gesundheitsrisiko herausgestellt, nachdem vor einigen Jahren 28 Deponiearbeitsplätze auf jeweils bis zu 300 gesundheitsrelevante Parameter untersucht wurden. Viele Schadstoffe haften an den schwebenden Staubpartikeln und können eingeatmet werden. Krebserregende polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe wie Naphthalin, die in Erdöl und Kohle vorkommen, Benzol oder giftige Schwermetallverbindungen von Arsen bis Zinn. Also habe man viel in die Staubminderung investiert, sagt Beate Ibis und zeigt im Vorbeifahren auf eine entfernte Halde. Geschäftig wie große Ameisen fahren Radlader, Raupen und Kipper darauf umher und bauen frisch angelieferten Sondermüll in ungefähr 4 Meter breiten Schutzschichten ein. Wer dort arbeitet, sitze in Fahrerkabinen mit Filtergebläse und trage Schutzanzug, zudem immer dabei Wasserwagen.
Wir fahren mit eigenen Wasserwagen, nicht nur im Sommer übrigens, sondern ständig auf die Deponie, um eben die größtmöglichste Bewässerung durchzuführen, sodass es so wenig wie möglich staubt. Die Aschen, die wir zum Beispiel annehmen, die gehen in Silos, sodass überhaupt kein Staub erzeugt werden kann. Und vom Silo dann auf die Deponie, indem es dann mit Brauchwasser zugemischt wird und auch hier dann in so einer Art Schlamm eingebaut wird.
Dennoch ist Staub nie ganz zu vermeiden, zumal auf den offen liegenden Deponieabschnitten. Umso wichtiger die Kontrolle. Zuletzt ließ die IAG-Geschäftsleitung die Luftqualität in Deponienähe 2015-16 messen. Die über 12 Monate hinweg erfassten Daten waren überwiegend typisch für ländliche Umgebung. Doch Uwe Lüth, der 1,5 Kilometer von der Riesendeponie entfernt in Selmsdorf wohnt, macht sich Sorgen. Im super trockenen Sommer 2018 habe niemand die Staubbelastung gemessen.
Wenn Ostwind ist und der Staub, der durch die Fahrzeuge dort oben und durch Maßnahmen, Bauarbeiten, wie auch immer, dort in Bewegung gesetzt wird, der weht ja übers Land. Und wir als direkte Anwohner fragen uns natürlich, ob wir draußen in Ruhe sitzen können, ohne unsere Gesundheit zu gefährden. Wir sind im ländlichen Bereich, wir haben auch ein bisschen Kleintierzucht. Kann man das ohne Gefahr verzehren?
Staub ganz anderer Art wirbelte Ende vorigen Jahres Stefan Schwesig auf. 14 Jahre lang unauffällig als Wirtschaftscontroller und Innenrevisor bei der Ilenberger Abfallentsorgung tätig, verfasste er kurz vor seinem selbstgewählten Abgang heimlich einen internen Prüfbericht. Darin warf er der Deponie unter anderem vor, dass sie viele Abfallladungen annehme, obwohl die teils vielfache Grenzwertüberschreitungen bei Cadmium, Zink und Kupfer aufwiesen. Auch sei der Gesundheitsschutz der Mitarbeiter gefährdet. Schwesig wurden rasch zahlreiche fachliche Fehler nachgewiesen. Dass sich daraufhin der Staub bald wieder legte, findet Hedlef Ödlerks derweil nicht gut. Echte Kontrollen der Lkw-Fracht fänden kaum statt, sagt der Mitbegründer der Bürgerinitiative Stoppt die Deponie Schönberg-Ehlenberg.
Ich möchte gerne wissen, wieso Lkws hierher kommen, wo Müll drauf ist, der hier nicht abgelagert hätte werden dürfen.
Auch im Deponiebeirat bohrt Ödlerks immer wieder nach, vor allem weil Sünden aus der Vergangenheit bis jetzt fortgeschrieben würden.
Diese Deponie hat noch nie ein Planfeststellungsverfahren mit einer Umweltverträglichkeitsprüfung gehabt. Hier sind noch nie Bürger beteiligt worden an diesem ganzen Berg, der da oben liegt, und keiner weiß, was da alles drin schlummert. Ja, muss man da einen Ort, der eine unglaubliche Last die letzten 40 Jahre getragen hat, muss man das weiter betreiben aus dem Grund? Ich finde nicht.
Inzwischen tut sich einiges. Laut Gerichtsbeschluss darf die geplante multifunktionale Abdeckung des alten Deponiebereiches aus DDR-Zeiten durch neu aufgetragenen Sondermüll nur nach einem Planfeststellungsverfahren genehmigt werden. Das schließt eine umfangreiche Umweltverträglichkeitsprüfung und eine öffentliche Beteiligung ein. Damit haben Umweltverbände und Bürgerinitiativen ihren Fuß in der Tür. Zudem kann die lange versprochene dritte Krebsstudie kommen. Das zuständige Schweriner Wirtschaftsministerium legte diese Woche endlich den Prüfumfang fest. Epidemiologen der Universität Greifswald sollen die Krebsrate in der Bevölkerung künftig in einem erweiterten Deponieumkreis von 10 Kilometern analysieren. Das würde erstmals auch die Stadt Dassow und 3 Lübecker Stadtteile einschließen. Und was den Deponiestaub angeht, so erklärte Co-Geschäftsführer Norbert Jakobsen gegenüber Deutschlandfunk.
Spätestens ab Herbst werden wir dann wieder eine 12-Monats-Messung durchführen, wo wir dann wieder über einen Jahresabgleich dann sehen, ob die Staubminderungsmaßnahmen, die wir am Standort platziert haben, dann wirklich von Erfolg gekrönt sind.
Dicke Luft auf Norddeutschlands größter Sondermülldeponie Ilenberg. Weitere Beiträge der Deutschlandradio-Reihe zu Giftmüll können Sie übrigens auch in der DLF-Audiothek nachhören oder online unter deutschlandfunk.de/giftmüll. Und das war Deutschland heute. Schön, dass Sie dabei waren. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Henn. Nach den Nachrichten dann Campus und Karriere mit meiner Kollegin Stefanie Gebert. Und sie erinnert in ihrer Sendung unter anderem an den Amoklauf in Columbine vor 20 Jahren.